Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Als Jesus einige Tage später nach Kapernaum zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm. Er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbahre durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen: Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Evangelium Jesu Christi. Ich möchte zu dem Evangelium ein paar Worte sagen. Als ich gesehen habe, dass das der Text, der Predigttext von heute ist, oder das Evangelium von heute ist, habe ich erstmal ein bisschen einen Schreck gekriegt, weil es immer eine Stelle gewesen ist oder gewesen ist, die ich nicht wirklich verstanden habe. Das ist eine der Punkte, die sich mir nie erschlossen haben, war die Geschichte mit dem Dach abdecken. Weil ich dachte, das muss ja irgendeine Bedeutung für den weiteren Fortgang der ganzen Geschichte haben, sonst hätte man den halt irgendwie da an den Weg stellen können und Jesus heilt ihn, wie er andere Leute halt auch geheilt hat und andere auch wieder nicht. Aber was bedeutet das? Irgendwie finde ich das ja ein bisschen eine Verrücktheit. Stellen Sie sich mal vor, also es ist jetzt hier nicht so, dass übermäßiger Andrang herrscht, aber stellen Sie sich mal vor, das wäre der Fall. Ich bin mitten in der Predigt, Sie hören gebannt zu, was Sie also trotzdem können, auch wenn hier kein Andrang ist. Und plötzlich hört man hier oben, also Geräusche und das, ja, ich weiß nicht, wo tun die Ziegel hin? Dann gibt es da natürlich Dachsparren, die müssen ja auch durchbrochen werden. Dann hört man hier Geräusche, dann wird da ein Loch gemacht, es fällt Dreck runter. Sie glauben doch nicht, dass man dann noch in Ruhe irgendwie das Wort verkünden kann oder zuhören kann. Also da würde jeder sagen: Ja, um Gottes Willen, was ist denn jetzt hier los? Das sind Verrückte am Werk. Dann, ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Sarg abgelassen haben. Ich schon. Das sind vielleicht nur 1,5-2 Meter. Sie haben ganz schön zu tun, den Sarg mit den anderen dreien halbwegs im Lot zu halten. Jetzt lassen Sie mal den Gelähmten hier runter. Das sind über 3 Meter. Das ist eine ziemliche Aktion. Also da fragt man sich, was geht denn hier eigentlich vor? Vor allen Dingen, wenn nicht die 4 Träger auch schon spinnen, wie schafft es denn jemand, so eine Aktion in Gang zu setzen? Wie schafft es der Gelähmte, dass genau das passiert, was da passiert? Wie muss man denn sein, um 4 Leute zu finden, die ja vielleicht das Werktag, die ja irgendwie berufstätig sind, und hinzukriegen, dass die 4 einem nicht nur vor das Haus tragen, oder na gut, es ist halt voll, und dann da abstellen, sondern so eine Aktion machen. Und ich denke, ja, wie muss man da sein? Man muss so sein, dass die anderen verstehen, und wenn wir jetzt nicht seinen Wunsch erfüllen und den hier vor Jesus bringen, dann ist der Teufel los. Und das kennen wir schon und das wollen wir nicht nochmal haben. Und darum, wir setzen alle Hebel in Bewegung, damit wir das hinkriegen. Wie muss man dann als Kranker sein? Also höchst empfindlich, jemand, der irgendwie total wund ist, wo alles genau gehen muss, wie der sich das vorstellt, und wenn es nicht so geht, Systemzusammenbruch. Aber der Punkt ist eben, er ist total wund. Er ist tief gekränkt. Er hat seine Krankheit nicht angenommen. Kommt damit nicht zurecht oder mit dem, was die Krankheit verursacht hat. Das kann dahingestellt sein. Aber ich glaube, das macht nur Sinn, oder man kann sich das nur so vorstellen, wenn man sich den Gelähmten vorstellt, als jemanden, der innerlich ja wirklich völlig wund ist und deswegen sich von seinem Inneren auch abwendet und den Rest der Welt einspannt zur Erfüllung seiner Wünsche. Dauernd neue hat, was jetzt getan werden muss und jetzt das noch und jetzt das noch, und alles springt, weil alle schon wissen, um Gottes Willen, wenn das auch noch in die Hose geht, wo er eh schon so schlecht dran ist. Nee, das geht nicht, das kann man ihm nicht zumuten. Also das war eine Erkenntnis, die mir neulich beim Frühstück mit der Petra Maria zuteil wurde. Wie reagiert auf die Szene Jesus? Es wäre irgendwie, finde ich, sehr angemessen, dass der die Fäuste in die Hüften stemmt und sagt, ja, sag mal, piept's bei euch, seid ihr noch ganz da dicht, so eine Aktion jetzt zu machen? Und der Hausbesitzer müsste sagen, ja, sag mal, wer trägt denn hier den Schaden? Also ein Dachflicken, das ist eine Größe. Ich gehe mal davon aus, dass Jesus sich dem das Taschenmesser in der Tasche, wenn er eins gehabt hätte, durchaus geöffnet hätte. Aber davon ist nichts spürbar in der Reaktion. Anscheinend kann er trotz allem Verständnis aufbringen. Und was er dann sagt, ist, erstmal, er sieht ihren Glauben, also er würdigt es sogar. Kann das irgendwie verstehen, dass die jetzt so eine Aktion machen, damit der Kollege da geheilt wird? und sagt dann zu ihm: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das, mein Sohn, das ist ja sehr zugewandt, sehr einfühlsam, sehr nah. Im Sohn ist man nah. Jetzt, deine Sünden sind dir vergeben. Wie ist jetzt das zu verstehen? Weiter geht ja die Geschichte als Streitgespräch mit den Pharisäern. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er ahnt schon, dass da Pharisäer sitzen, oder er will einfach den Leuten ein Lehrstück erteilen und sagt sozusagen zu derer Provokation: Dem vergebe ich jetzt die Sünden. Klammer auf, für die Heilung bringt es nichts, der steht ja auch nicht auf. Aber die anderen, die können sich mal wundern. Den zeige ich mal, wo der Bartel der Most holt. Mit der Variante tue ich mir insofern schwer, als er dann, ich meine, er hätte es ja verdient mit der Sauerei, die er anrichtet, als er dann den Gelähmten funktionalisiert. Er benutzt den, um an seinem Fall sozusagen etwas zu demonstrieren, nämlich, dass der Menschensohn Sünden vergeben kann. Das passt, finde ich, nicht zu dem Jesus, wie ich ihn gerne hätte. Und es passt auch nicht zu dem mein Sohn. Da ist zu viel Nähe und zu viel Anteilnahme drin. Dann bleibt nur die andere Variante, dass er der Meinung ist, Jesus, der Knackpunkt sozusagen bei diesem Gelähmten ist die Sünde. Und wenn er die Sünde vergibt, dann ist das Wesentliche zu seiner Heilung getan. Was heißt denn dann Sünde? Interessanterweise noch ein Gedanke vorher. Es ist ja nicht nur Zuwendung, die Jesus hier dem Gelähmten zuteil werden lässt. Der kommt, um gesund zu werden. Und man kann annehmen, er teilt das Verständnis von Sünde, wie es auch die Pharisäer haben, und kriegt dann zunächst mal eine Zurückweisung. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ha, klasse, das bringt mich jetzt zum Gehen. Davon kann ich mir nichts kaufen, wird der sich denken. Was er sonst nie erfährt, nämlich eine Grenze gegenüber seinen unmäßigen Wünschen, wo alle nur springen, hier erfährt er eine Grenze. Knicks mit Heilung, Sündenvergebung ist angesagt. Also er wird konfrontiert, es wird ihm eine Grenze gesetzt. Und in dieser Grenze, in diesem Setzen der Grenze, erlebt der Gelähmte das, was alle vermeiden mit ihm. Er erlebt neu seine Kränkung. Es geht nicht so, wie er das gerne hätte. Er erlebt, wie wund er ist, innerlich. Und kommt aber darüber auch in den Kontakt mit dieser Wunde, mit dieser inneren Wunde. Was heißt dann Sündenvergebung an der Stelle? Oder Sünde? Ich würde sagen, Sünde heißt, ich bin getrennt von meinem Inneren. Ich kann nicht annehmen, was ist meine Krankheit oder mein Schicksal oder das, was da vielleicht noch drin verborgen ist. Das wissen wir ja nicht. Ich kann das nicht da sein lassen. Und dieses Unvermögen, weil es nicht sein darf, weil es nicht sein kann, weil ich mir mein Leben überhaupt nur gesund und genau in der Weise, so muss das alles gehen, vorstellen kann, dann habe ich Aussichten, hier irgendwie glücklich zu werden, Sinn zu finden oder sowas. Aber wenn es jetzt so daneben geht mit Lähmung, nein, es geht nicht. Und damit verliere ich den Kontakt zu mir und letztlich auch zu Gott. Das wäre Sünde in Jesu Verständnis. Und Sündenvergebung hieße, dass sich dieser verlorene Kontakt, dass diese wiederherstellt, dass diese Blockade überwunden wird. Und damit irgendwie der Weg frei zur Begegnung. Mir ist wieder bei der Vorbereitung das Beispiel eingefallen, das habe ich Ihnen neulich schon erzählt, von dieser Frau, die 4 Wochen hier war. Die war beim Flughafen angestellt in Frankfurt und hat war für die Eskorte der Very Important People oder ja zuständig. Ein total stressiger Job. Der Prinz facht von irgendwo, kommt mit einem verspäteten Flieger. Der Anschlussflug müsste eigentlich schon weg sein, aber man will ja nicht den Prinz facht da 3 Stunden im Flughafen sitzen lassen. Also wartet der Flieger und der Escort-Service begleitet Prinz facht auf dem nicht kurzen Weg vom einen Flieger zum anderen. Der geht aber an ein paar Geschäften vorbei. Und Prinz facht, den Uhrzeit ist weiter weg sowieso nicht interessant. Der sieht da eine interessante Uhr, Rolex, ja, hat er erst 5, könnte jetzt noch eine 6. brauchen. Der kauft halt eine Uhr. Und aus dem Walkie-Talkie kommt dann, ja, wo seid ihr denn? Wir warten schon, jetzt, wir haben nur noch 10 Minuten in unserem Zeitfenster für irgendwas. So. Also die kam hier an, war fix und fertig. Ohne jeglichen Kontakt mit sich. Und als sie fuhr, sagte sie, Gott sei Dank, ich merke jetzt, wie schlecht es mir geht. Sie ist in Kontakt gekommen und konnte dafür Gott danken, weil das ist eine Erlösung, selbst wenn man merkt, wie schlecht es einem geht. Aber endlich im Kontakt. Also das hat was mit Sündenvergebung, das ist Sündenvergebung. In Kontakt kommen, wieder mit sich. Es gibt nichts, was uns letztendlich trennen kann von unserem Inneren. Ja, dann kann der Gelähmte schließlich auch wieder gehen. Es braucht da noch ein bisschen Mithilfe, nimm deine Bahre und geh. Das ist sozusagen wie der andere Teil, der, glaube ich, zum Heilen und auch zum Sündenvergeben gehört, der auch schon da war, der Zugewandte. Der gewährende Teil. Du kannst wieder gehen. Warum er die Bahre mitnehmen muss, braucht sie ja nimmer. Vielleicht ist die Botschaft nicht wirklich, der kann alle Glieder wieder bewegen. Vielleicht ist er das auch. Vielleicht ist sie ein bisschen weniger, nämlich auch wenn dein Leben sich im Umkreis der Bahre, der Trage bewegen wird und du nicht ganz gesund wirst oder gar nicht gesund wirst. Aber du bist frei geworden, dass du das alte Bild, wie dein Leben sein muss, das ist nimmer bestimmend. Du hast Freiheit gewonnen und deine Würde zurückgewonnen. Du bist ganz geworden, selbst wenn du die Glieder nicht bewegen kannst. Also ich glaube wirklich, dass für das Heilen oder dafür, dass man mehr in Kontakt kommt mit sich, zwei Dinge notwendig sind. Zum einen die hinreichende Zuwendung und Einfühlung und Verständnis und Gewähren, so wie das, glaube ich, eher Sache der Mütter ist. Und auf der anderen Seite auch eine Abgegrenztheit, eine Konfrontation, die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, zu sagen, das ist dein Ding, nicht meins, guck du zu. So wie das vielleicht eher der Rolle des Vaters entspricht, wenn es gut läuft. Also es braucht beides. Und Jesus spielt ja auch beide Rollen. Wieso kann der Menschensohn Sünden vergeben? Also das eine ist sozusagen die Antwort auf der Konzeptebene, ist die, indem er hinreichend abgegrenzter Vater und hinreichend zugewandte Mutter ist. Ich glaube letztendlich dadurch, dass er selber den Weg nach innen geht und dass er auf dem Weg ist zu einem Gott, von dem wir etwas erfahren, der aber uns immer ins Geheimnis oder sozusagen ins Nichts entweicht, der immer vor uns liegt, der halt immer wirklich immer innerlicher als das Innerste ist, das wir jeweils erreichen können und immer höher als unser Höchstes ist. Also das ist ein Weg, der zu gehen ist. Und ich glaube, je mehr jemand auf diesem Weg unterwegs ist, umso hilfreicher kann er anderen sein, den Weg zu entdecken. Also auch die Schwierigkeiten, die es da gibt, unser Gelähmter, der kommt ja an seine Kränkung, die er bisher nicht ertragen konnte. Aber vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrer Lebenserfahrung. Man trifft manchmal Menschen, in dessen Gegenwart sie Dinge sagen können, mit denen sie vielleicht bisher nicht zurechtgekommen sind, und plötzlich irgendwie fügt sich das, dass die verlieren ihre Schrecken. Oder sie können oder mit dem den Schrecken durchstehen, aushalten. Da passiert sowas wie reale Sündenvergebung, wo wirklich im Kern des Menschen etwas anders wird. Letzter Gedanke, die Pharisäer. Mit denen, also es kracht nicht laut, aber die denken sich ihr Teil. Sünden vergeben, das kann ja nur Gott, sozusagen dann letztendlich in der Liturgie, in der Beichte würden wir sagen. Aber doch nicht einfach so. Da finde ich, werden wirklich zwei unterschiedliche, ja, ich nenne es mal Spiritualitäten deutlich. Die eine ist die, ich nenne sie hinaufsteigende Spiritualität der Pharisäer. Also Israel hat ja genügend Erfahrungen mit dem Bund, mit Gott und auch dem Brechen dieses Bundes gemacht, und die Pharisäer, dachten, es geht nur so weiter, man muss alle Kräfte mobilisieren und sich jetzt richtig Mühe geben und den Bund halten, dann klappt's schon. Das ist sehr verbreitet. Das heißt, ich gebe mir alle Mühe um alle, oder sagen wir mal, das Lebensideal und die Vorschriften und Gebote und Bestimmungen, das möglichst einzuhalten und das Lebensideal zu erreichen, das ich für gut finde und von dem ich glaube, dass es einfach richtig ist. Und dann gibt man sich alle Mühe, geht die Kraft sozusagen in den Versuch, dieses Ideal zu erreichen. Mit einer gefährlichen Kehrseite, nämlich dass man nicht sehen kann, dass man es nicht erreicht, dass es nicht klappt und es dann wegtun muss. Und auf der anderen Seite die Spiritualität, wenn man so sagen will, Jesu, die würde ich als eine hinabsteigende Spiritualität verstehen. Wieso hinabsteigend? Weil es darum geht, das, was von innen kommt, ins Bewusstsein zuzulassen. Sie kennen vielleicht diese Geschichte über rein und unrein, wo er sagt, aus dem Herzen kommt alles Unreine. Mord und Ehebruch und was gibt's denn noch? Unzucht und ja, ich bin schon so weit, mir fällt das alles nicht mehr ein. Und Wut und Jähzorn und das ist in uns. Aber da, wo wir das sozusagen zulassen und in unser Bewusstsein gelangen lassen, wo sozusagen das Licht drauf fallen kann, der Bewusstheit, und wir das durchleben, da kann man es unterscheiden und manches ins Leben integrieren und bei manchem sagen, das nicht. Das ist ein völlig anderer Vorgang und es ist eben ein hinabsteigender Weg des Gehorsamwerdens, letztes Hörens auf das Innere, das Aufnehmen, das Unterscheiden und zu einer Klärung kommen, was mache ich jetzt, womit muss ich leben, was kann ich verändern, was muss ich zurückweisen. Ja, das Letztere versuchen wir hier. Und ich finde es sehr tröstlich an dieser Stelle, das Erbarmen Jesu, also auch dieses konfrontierende Erbarmen Jesu mit diesem Wunden, der irgendwas Menschen, Gelähmten, der irgendwas nicht annehmen kann, noch nicht zulassen kann und der ihm hilft, es eben doch zu lernen.